Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oehmicke und Michael Seehusen auf meinsportradio.de.
Einmal Bambi cross gebacken, das war das Motto für den Neujahrstag 2018, denn die ganze Weltmeisterschaft fragte man sich, wer tötet Bambi, und am Ende war es dann Rob Cross im Finale, der den Weltmeistertitel vollkommen überraschend geholt hat. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer diesmal vollzähligen Ausgabe von Double Trouble hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Christian Oehmicke und bei mir wie immer meine kompetenten Gäste von Daten.de, die auch fleißig während der WM für das Coverage der Darts-Spieler und Turnier-Matches vor allem gesorgt haben. Hallo Kevin, hallo Marvin.
Hallo Christian.
Hallo Christian.
Ja, wenn vor der Weltmeisterschaft jemand gesagt hätte, Rob Cross gewinnt dieses Ding, hätte er vermutlich eine Menge Geld machen können, Kevin.
Ja, genau. Also ja, also ich habe mich dieses Jahr aus dem Wetten komplett rausgehalten. Der überlegt sich dann natürlich im Nachhinein, ob das so klug war, aber ich hätte Rob Cross, hätte ich das Halbfinale zugetraut, aber dann halt damit gerechnet, dass er rausgeht. Ja, es ist eine Wahnsinnsgeschichte, dass er dann am Ende in seinem Debütjahr seinen ersten Major-Titel in Form der Weltmeisterschaft dann auch gewinnt.
Gibt es überhaupt jemanden, der das geschafft hat, als ersten Major-Titel die Weltmeisterschaft zu holen, Marvin?
Boah, da erwischst du mich jetzt auf den falschen Fuß.
Adrian Lewis.
Stimmt, Lewis hat das auch mal geschafft. John Part auch, aber der war vorher Weltmeister bei der WTO. ja, also ich hätte ihn nicht für verrückt erklärt, wenn jemand gesagt hätte, Rob Cross gewinnt die WM. Verrückt nicht, aber es ist schon trotzdem einfach überraschend, dass er das kann, dass er so stark spielen kann. Das hat er schon angedeutet in den letzten Monaten, aber dass es dann zum ganz großen Coup reicht, das hätte ich dann auch nicht gedacht.
Es ist natürlich eine überragende Geschichte, und wenn wir über das Finale gleich noch reden, hättet ihr überhaupt erwartet, dass Rob Cross dieses Niveau das gesamte Turnier überhalten kann? Ich meine, es war ja nicht so, dass er wirklich so gespielt hat, wie er es das ganze Jahr über gemacht hat. Das hat er, sondern er hat ja kein einziges Mal wirklich Schwäche gezeigt, Kevin. Höchstens vielleicht in der zweiten Matchhälfte gegen Dimitri Vandenberg.
Ja, er hatte ja auch Matchstarts gegen sich. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Also es war, ja, ein bisschen Glück war dann im Endeffekt auch dabei. Aber Rob Cross hat ja dann es geschafft, im Finale sein Allerbestes noch anzubieten. Also das Beste kam dann zum Schluss spielerisch bei ihm. Und das ist einfach der Wahnsinn, wie der einfach über das Jahr auch gereift ist. Und ja, der hat bis davor keinen TV-Titel gewonnen und hat aber aus all dem, was da bislang passiert ist und auch was während der WM passiert ist, hat er einfach viel mitgenommen, hat daraus gelernt, und das ist jetzt das Ergebnis. Und das ist schon, ja, der Wahnsinn, dass er dann auch Wege gefunden hat, die engen Spiele, drei Stück waren es ja, zu gewinnen. Und dann im Finale, ich habe auf Cross dann getippt, als er tatsächlich im Finale stand, weil ich dachte, dass er das kann. Aber die Art und Weise war natürlich auch extrem beeindruckend.
Also ich gebe zu, ich habe auch Rob Cross die Daumen gedrückt im Finale, na klar. Aber das war schon eine überragende Leistung gegen, ja, jetzt auch nicht gerade ein Beiläufer, Marvin. Bill Taylor im Finale gegenüberzustehen und wirklich vom ersten Dart weg bis zum letzten konzentriert zu bleiben. Er hatte sich ja eigentlich nicht eine einzige Schwächephase erlaubt.
Ja, das war über alle Sätze hinweg eigentlich ja, super, super stark, was Cross gespielt hat. Er hat ja vor allen Dingen gegen Michael Smith einfach gezeigt, wie man Setplay spielt. Er hat, glaube ich, alle Sätze, die er verloren hat, zu Null verloren gegen Michael, genau, Smith. Und hätte im Matchplay-Format gegen Michael Smith keine Chance gehabt. Aber er hat das gemacht, was man beim Matchplay sonst nicht hat, sondern einfach in den Sätzen, dann in den entscheidenden Lecks war er zur Stelle, hat diese gewonnen und hat das dann im Finale auch getan. Und das war eigentlich immer die Stärke von Phil Taylor. Das hatte Taylor auch im Halbfinale gegen Jamie Lewis gezeigt, dass man in den entscheidenden Lecks dann zur Stelle sein muss. Und ja, aber Rob Cross hat es ja gar nicht dazu kommen lassen, denn ja, im Finale ging kein einzelner Satz über die volle Distanz von 5 Lecks. Die meisten Sätze gingen 3-0 oder ja 3-1 aus. Und ja, 7-2 ist einfach auch vom Ergebnis her sehr deutlich. hat zwei Sätze verloren, die Erzähler dann auch zu null gewonnen. Also ja, damals beim World Grand Prix hatte er in der ersten Runde verloren gegen Steve Beaton. Das war ja auch im Sepplay-Format. Aber ja, Rob Cross hat ja einfach alle überrascht und ja, hat sich verdient dann aber auch mit so einer überragenden Performance-Finale den WM-Titel gesichert.
Das absolut. Phil Taylor hat eigentlich nicht schlecht gespielt im Finale, das muss man so sagen. Vom Average her sogar sein bestes Match bei der WM, also bei dieser WM. Ja.
Das ist, glaube ich, der zweithöchste Finalniederlagen-Average. Ich glaube, nur Gary Anderson hat mal gegen Michael van Gerwen einen höheren Losing-Average gespielt im Finale. Also das zeigt nochmal, dass Taylor eigentlich wirklich nicht schlecht gespielt hat.
Es erinnert mich auch an Van Barneveld, der sich 2009 ja auch mit einem Schnitt von über 100 7:1 gegen Phil Taylor geschlagen geben musste. Das hat mich auch so in der Richtung irgendwie erinnert. Also Cross hat halt das geschafft. Ja, Rod Harrington predigt es ja immer gefühlt bei jedem Match, wenn man im TV darüber spricht, was kann der Außenseiter tun? Dann geht es halt immer darum, er muss einen guten Start finden, er muss gut in das Match reinkommen, er muss die ersten Sätze gewinnen. Und das hat halt Cross getan. Er war hellwach und führte dann 3-0. Und das war ein ziemliches Ausrufezeichen, was er da von Beginn an gesetzt hat. Der Schnitt war da ja auch an der 110er-Marke in dem Bereich.
Also es war auf jeden Fall ein überragendes Match von Cross. Vor allem war er von Beginn an da. Das hat mich extrem überrascht, denn Phil Taylor hat ja alles versucht, was er an Tricks auch noch übrig hatte. Gewann ja den Wurf aufs Bull, aber gab die Initiative an Cross ab. Marvin, ich denke mal, er hat erwartet vielleicht, dass Cross ein bisschen Nerven zeigt am Anfang und sich Taylor vielleicht dann so den ersten Satz mit einem Break holen kann, oder?
Ja, das ist nichts Ungewöhnliches bei Phil Taylor, der das macht, hat er eigentlich seine Karriere lang schon immer getan, dass er den Bullwurf gewinnt und ihn dann an seinen Gegner quasi abgibt. Klar, die Taktik dahinter, wie du schon gesagt hast, war vielleicht hoffen darauf, dass Cross im ersten Satz schwächelt, Nerven zeigt und dann ja mit 1-0 in Führung geht und dann beim eigenen Anwurf in dem zweiten Satz schon vielleicht das 2-0 nachlegen kann und so dann seinen Gegner doch immens unter Druck setzen kann. Aber ja, das ist nicht aufgegangen. Rob Cross hat die ersten Sätze 3-1, 3-1, 3-0 gewonnen. Da hat Taylor also 2-9 Lecks quasi verloren. Und ja, damit hat er eigentlich auch nicht gerechnet. Aber Cross war so fokussiert von Anfang an da. Und ja, das war eigentlich auch schon einer der wichtigsten Punkte im Match, dass Cross von Anfang an einfach zur Stelle war.
Also wirklich eine fantastische Leistung von Rob Cross, der verdient Weltmeister geworden ist, auch einfach aufgrund dieser Woche. Und was für ein Jahr hat der hinter sich? Kevin, 2018 wird ein anderes Jahr werden für Rob Cross. Muss es einfach. Ich meine, klar, er wird sich selber sagen, 2017 war ein riesiges Märchen. Das kann er so eigentlich fast gar nicht wiederholen. Aber die Erwartungen werden steigen. Und auch wenn er keine Punkte in 2018 zu verteidigen hat, was erwartest du von ihm? Wird der Druck nicht vielleicht auch ein bisschen zu groß werden?
Also ich denke halt, dass er mental jemand ist, der, also ich würde sagen, wenn das jemand kann, dann kann er das. Also wer bei seiner ersten WM den Titel holt, ja, der braucht, ich glaube nicht, dass er irgendwie abhebt oder weiß ich nicht. Und es gibt ja auch, er hat nichts zu verteidigen, das ist eine wichtige Geschichte. Und es gibt ja auch Dinge, die er in diesem Jahr noch nicht getan hat. Also vor allem bei den TV-Turnieren ist ja dann schon bei einigen dann irgendwie noch Luft nach oben. World Grand Prix, hat es Marvin gesagt, ist ja in der ersten Runde raus. Was haben wir noch gehabt beim World Matchplay gegen Adrian Lewis im Achtelfinale raus? Ergebnistechnisch geht da schon noch ein bisschen mehr. Und jetzt ist halt die Frage, was macht Cross? Wie viel spielt er, wie viel Pro Tour spielt er, weil die World Series und Premier League, das wird ja alles auch auf ihn zukommen. Ich bin gespannt, wie er dieses Fulltime-Jahr übersteht, weil es will halt jetzt auch jeder was von ihm. Exhibitions und alles weitere. Aber ich glaube, dass Cross ein gutes 2018 spielen wird. Und ich sehe ihn schon auch so, ne, auch Van Gerwen hat extrem viel zu verteidigen in 2018. Und deswegen glaube ich, dass es sehr, sehr spannend wird 2018. Und ich bin sehr gespannt, ob Cross tatsächlich dann Van Gerwen angreifen kann. Weil wenn er das tut, dann könnte es passieren, dass wir 2019 eine neue Nummer 1 der Welt kriegen. Das sind so Dinge, die das alles extrem attraktiv machen jetzt. Weil wir jetzt jemanden haben, der Michael Van Gerwen tatsächlich aufs Dach steigen könnte.
Das wäre meine nächste Frage gewesen an Marvin. Er ist die Nummer 3 jetzt bereits. Rob Cross hat auf dem Papier jetzt erstmal noch über 1 Million Pfund an Preisgeld Rückstand auf Van Gerwen, der aber, wie Kevin gerade schon gesagt hat, 2018 sehr viel zu verteidigen hat. Bei Rob Cross steht da an zu verteidigendem Preisgeld eine glatte Null. Glaubst du, wir werden eine neue Nummer 1 sehen, und vor allem glaubst du, dass Michael Van Gerwen gegen Rob Cross so ein bisschen der Dauerbrenner von 2018 werden könnte?
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es sehr oft zu Duellen zwischen Rob Cross und Michael Van Gerwen kommen wird. Ich denke auch, dass Cross die Diopinto weitestgehend mitspielen wird, da Van Gerwen ja auch dort immer eigentlich am Start ist, könnte aus da schon zu einigen Duellen kommen, auch wenn jetzt viele Spieler angekündigt haben, dass sie auch 2018, wie Gary Anderson, Adrian Lewis, etc., dass sie auch dann die Diopinto spielen wollen. Ich denke, ja, wir werden da sicher auch nochmal später darauf zu sprechen bekommen, was eigentlich diese WM jetzt so als Fazit bedeutet und was das für Auswirkungen auf das Jahr 2018 hat. Das sind meiner Meinung nach einige Punkte, die da sehr interessant werden. Ja, und bei den Major-Turnieren, klar, wir werden wahrscheinlich wieder dieselben Spieler haben, die um den Titel kämpfen. Klar, Rob Cross, Michael Van Gerwen wird sich auf jeden Fall wehren. Ich denke, das kitzelt ihn jetzt auch nochmal, denn ja, in den letzten Jahren, war es vielleicht Gary Anderson, der ihn gefährden konnte, vielleicht mal Peter Wright, aber die hat er dann irgendwie immer noch im Schach halten können. Aber jetzt mit Rob Cross, glaube ich, das wurmt ihn auf jeden Fall, dass er verloren hat, dass er nicht den WM-Titel verteidigen konnte, und das wird Van Gerwen wahrscheinlich auch nochmal zu weiteren Höchstleistungen treiben. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
Ist halt auch die Frage, was es mit den anderen macht. Also wenn da jetzt andere sehen, hey, da ist jemand, der kann den Van Gerwen gefährden, ob das dann nicht auch den anderen nochmal zeigt, hier, der ist angreifbar, und ob das nicht vielleicht auch anderen Spielern irgendwie nochmal einen Schub gibt und dafür sorgt, dass da nochmal ein bisschen mehr, ja, Motivation und ein bisschen mehr Glauben auch irgendwie reinkommt. Also ich bin sehr gespannt, welche Auswirkungen das hat, wenn da jetzt jemand ist, der vielleicht regelmäßig an Van Gerwen kratzen kann.
Noch ein Wort zu Van Gerwen, bevor wir uns eine kurze Pause verabschieden. Kevin, was glaubst du, wie hart trifft Van Gerwen diese Halbfinalniederlage? Ich hatte mit Marvin ja schon in einem unserer Dailies drüber gesprochen. Wie verkraftet Van Gerwen das Dreng? Wird er viel drüber nachdenken? Wie enttäuscht ist er?
Ich glaube, das wird ihn bis zur nächsten WM beschäftigen. Also, ich glaube, das ist halt die Geschichte, ne? Diesen größten Titel, den hat er jetzt bislang zweimal geholt, den konnte er bislang nie verteidigen, und sein Anspruch, sein perfektionistischer Anspruch ist es, am Ende eines solchen Jahres dann auch Weltmeister zu werden, und er ist 2013 im Finale gewesen, das heißt, seit da war er ein Kandidat, und er hat es sechsmal seit 2013 oder mit 2013 versucht und hat es zweimal geschafft, und das wird ihm nicht reichen, und das wird ihn lange beschäftigen, vor allem weil er weiß, dass er im Halbfinale 6 Matchstarts hatte. Auch die Art und Weise, wie er das verloren hat, das wird ihn lange beschäftigen, und jetzt ist halt die Frage, ob es dann jetzt quasi alle anderen zu spüren bekommen, wie das beim letzten Mal war, als vor 2 Jahren ihn Van Barneveld im Achtelfinale rausgeschickt hat. Und dann Van Gerwen ein, ja, brillantes 2016 mit 25 Turniersiegen gespielt hat.
Ja, also das wird spannend sein zu sehen. Und er wurde ja dann am Ende auch Weltmeister. Also wir werden drauf schauen, und wir machen mal eine kurze Pause und schauen dann auch mal auf den Finalgegner von Rob Cross, der nicht ganz unbedeutend war, und dann natürlich auch auf die Highlights der restlichen WM.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wir sind zurück, und wenn wir über Rob Cross geredet haben, der Weltmeister geworden ist, dann müssen wir natürlich auch über Bambi reden, um mal einen kleinen Bogen zum ersten Take zu ziehen. Phil Taylor verliert mit 2-7 das WM-Finale. An sich ist es ja schon eine Riesengeschichte, dass er hier bei seinem letzten Turnier tatsächlich nochmal das Finale erreicht hat. Zum 21. Mal. Es hätte der 17. Titel sein können. Kevin, am Ende hatte man fast, muss man sagen, nach dem Match das Gefühl, es geht hier mehr um Phil Taylor als um Rob Cross, weil Rob Cross ihm dann ja ehrfurchtsvoll dann auch so ein bisschen die Bühne überlassen hat.
Ja, also das ist halt auch so eine Geschichte, wenn, also so ein Abtritt einer solchen Legende werden wir ja nicht mehr erleben. Also da sind sich ja alle einig, dass es so einen Dartspieler nicht mehr geben wird. Viele sagen, dass es so einen Sportler nicht mehr geben wird. Und da war es klar, dass Phil Taylor einen großen Abschied bekommen wird. Und es spricht natürlich auch für den geerdeten Rob Cross, dass der dann Taylor dazu holt, wenn es darum geht, die Trophäe zu heben und ihm da versucht, den verdienten, ja, großen Abgang dann eben auch zu geben. 27 Jahre lang, Phil Taylor wurde Weltmeister in dem Jahr zum ersten Mal, als Rob Cross geboren wurde. Das ist auch so eine nette Randnotiz dann auch.
Es ist eine überragende Karriere, die da zu Ende geht, Marvin. Man darf natürlich nicht vergessen, Phil Taylor, beziehungsweise der Dartsport verdankt Phil Taylor sehr viel. Als Konsequenz gibt es jetzt schon mal eine Sache, das World Matchplay, beziehungsweise die Trophäe des World Matchplays wird umbenannt.
Ja, genau, das hat man auch bekannt gegeben, dass es die Phil Taylor Trophy ist, die beim World Matchplay ausgespielt wird. Um nochmal klarzustellen, was da irgendwie auch Verwirrung gab, das Turnier behält den Namen World Matchplay, aber die Trophäe, die halt der Sieger am Ende in die Luft stemmen darf, die heißt dann ab 2018 in diesem Jahr Phil Taylor Trophy. Das hat man auch mit Sid Waddell Trophy gemacht, die es dann bei der WM halt gibt, die Rob Cross dann halt dieses bekommen hat. Ja, genau, das ist von der PDC so eine, ja, auf jeden Fall ein starkes Zeichen, eine große Ehre, ein Dankeschön an das, was Phil Taylor für diesen Sport über Jahre hinweg geleistet hat. Ich hatte auch den Eindruck, dass es jetzt für ihn noch genug war. Er hat den Finalauftritt nochmal genossen. Er hatte auch Spaß auf der Bühne. Der Neuner wäre natürlich, das wäre das perfekte Geschenk für ihn selbst gewesen. Eigentlich hätte er den Neuner, den er jahrelang versucht hat, auf der WM-Bühne, hätte den getroffen. Das wäre irgendwie nochmal so eine super Geschichte am Ende gewesen. Das hätte das Fass einfach nochmal voll gemacht, aber ich glaube, so eine Karriere wird es einfach nicht mehr geben und was soll man da noch viel zu sagen?
Um kurz noch auf den verpassten Neundarter zu kommen, ich hatte das Gefühl, dass dieser verpasste Neundarter auch so ein bisschen der endgültige Genickbruch war für Phil Taylor, denn Phil Taylor hat es sogar geschafft, dieses Leck noch zu verlieren.
Ja, und er hat es geschafft, weil er halt danach noch einen 10er, einen 11er und einen 12er verpasst hat und Cross dann halt das Leck zugemacht hat. Also das war so ein bisschen, im Match davor im Halbfinale hat Jamie Lewis die ganzen Fehler auf Doppel gemacht und Taylor hat zugeschlagen. Und in diesem Fall war es halt genau andersrum. Taylor hat in dem Fall den Fehler gemacht. Also es ist kein Fehler, einen 9er nicht zu vollenden, aber dann muss ich halt das Leck beenden. Und da war dann halt Cross zur Stelle. Und das war so ein bisschen buchstäblich auch für dieses Finale, wo dann Taylor auch danach irgendwie reaktionstechnisch so ein bisschen gezeigt hat, okay, dann genieße ich es halt so.
Also das war für mich auch der Knackpunkt. Ich meine, den Satz hat er vorher gewonnen, Phil Taylor, hatte da auf 1-3 verkürzt. Und wenn er dann dieses Leck gewinnt, ich glaube, Rob Cross hat es auch begonnen, dann hat er einen Break.
Ja.
Und dann kann er vielleicht auf 2-3 in die Sätze rankommen. Und dann haben wir ein ganz anderes Finale. Also ich denke, das war auf jeden Fall der Knackpunkt schlechthin. Also selbst wenn er den Neuner nicht spielt, okay, aber wenn er das Leck gewinnt, dann kann das nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen, das Spiel.
Ja, das auf jeden Fall. Phil Taylor, um da nochmal zurückzukommen. Er wird seine Karriere jetzt beenden, zumindest bis zur Promi-Darts-WM vermutlich. Und Kevin wird trotzdem in 2018 fast jeden zweiten Tag Darts spielen.
Ja, da sind sehr, sehr viele Exhibitions geplant. Er wird jetzt in Australien unterwegs sein, auch zusammen mit Andy Hamilton. Er wird in Deutschland Events spielen. Er wird Ende Oktober in Köln die Cologne Darts Gala auch spielen, wo ja dann 17.000 Zuschauer kommen sollen in die Lanxess Arena. Ja, er will da viel Show machen, viel Charity nochmal machen, wo ich dann halt auch sage, Mensch, du hast dich dieses Jahr so, also hast du halt gesagt, du willst aufhören, weil du langsam zurücktreten möchtest und weniger Turniere spielen möchtest, und jetzt wird das quasi alles nochmal anstrengender, aber er will es so, und dann soll er das so handhaben.
Marvin, Bold Prediction mal so ein bisschen. Glaubst du, es gibt ein Comeback von Phil Taylor?
Nö, auf gar keinen Fall. Also das würde ich zu 100% ausschließen, zumindest als professioneller Spieler. Ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht in absehbarer Zeit als Sky-Experte auftreten wird. Also ich sag mal so, wenn Phil Taylor das möchte, dann wird ihm das auch ermöglicht werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber nein, also als aktiver Sportler kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Also wie Kevin schon gesagt hat, er hat jetzt andere Prioritäten. Dieses Trainieren, das muss er jetzt ja nicht mehr. Ich meine, für Exhibitions braucht er ja nicht trainieren. Das bei so einem Talent, ja, da geht er hin, wirft dann vielleicht auch neuen Data. Das traue ich ihm immer noch zu, ganz, ganz klar. Und ja, er hat gesagt, dieses viele Reisen will er nicht mehr. Okay, aber das ist vielleicht die World Series, die ihm wegfährt, die Premier League, die sind natürlich anstrengend, das hat er jetzt nicht mehr, aber er wird sich trotzdem nicht jeden Tag auf die Couch legen und sagen, ja, das war's jetzt, er wird trotzdem noch einiges zu tun haben.
Ja, das darf man ihm ja auch gönnen. Was hinterlässt Phil Taylor jetzt natürlich? Es ist ein Riesensportler, eine Riesen-Darts-Geschichte, beziehungsweise er ist ja das Gesicht des Darts gewesen bisher. Wird irgendwie was verändern in den Marketingstrukturen bei der PDC selbst, oder Kevin, meinst du, das läuft jetzt dann einfach mit anderen Gesichtern weiter?
Ich glaube nicht, dass es ein großes Problem geben wird, weil Phil Taylor, also mit Hilfe von Phil Taylor etwas geschaffen worden ist, was auch ohne ihn funktioniert. Also wir sehen das ja, der Mann spielt seit, ich glaube, 3 Jahren mit wenigen Ausnahmen nicht mehr auf der European Tour. Und diese Turniere funktionieren ohne ihn. Er war nicht bei der European Championship, nicht bei den Players Championship Finals. Er war, was hat er denn noch ausgelassen? Die World Series Finals, den Grand Prix. Und es hat ihn auch funktioniert. Also der Dartsport, ne, das war ja jetzt nicht so, als wäre Phil Taylor von heute auf morgen zurückgetreten, sondern er hat uns alle langsam quasi entwöhnt. Und das hat gezeigt, dass es auch ohne ihn funktionieren wird. Also ich glaube, bei Sport 1 hieß es jetzt beim Finale, dass die Phil-Taylor-Gesänge wohl noch jahrelang Teil des Dartsports bleiben, und das ist auch völlig in Ordnung. Aber es funktioniert auch ohne ihn. Es ist die Hallen sind voll, es gibt viel Preisgeld, es gibt Leute, die nachkommen, es ist in der Weltspitze so ausgeglichen wie noch nie. Das hat auch diese WM gezeigt.
Das hat sich auf jeden Fall. Wir kommen dann jetzt auch gleich noch auf die Weltmeisterschaft zurück. Also Rob Cross gewinnt die PDC-Weltmeisterschaft vollkommen überraschend bei seinem ersten Anlauf, in seinem ersten Jahr und vor allem als ersten Major-Titel, als ersten TV-Titel. Man könnte ewig so weitermachen an Rekorden, was Rob Cross in diesem beziehungsweise im letzten Jahr auch geschafft hat. Phil Taylor gleichzeitig beendet seine Karriere, und das passenderweise dann auch nochmal mit einem WM-Finale. Mike van Gerwen als Halbfinalisten haben wir schon so ein bisschen abgehandelt. Der andere Halbfinalist, den wir natürlich nicht vergessen wollen, war Jamie Lewis. Vollkommen überraschend, Marvin, dass der hier bis ins Halbfinale gekommen ist, aber das war bisher, würde ich sagen, das beste Turnier seiner Karriere.
Absolut. Ich meine, was hat er für ein schlechtes Jahr 2017 gespielt? Das war ja eigentlich, auf der Tour hat er eigentlich nichts gebacken bekommen. Ich erinnere mich auch an einen Tweet, der ist auch eingespielt worden, ist letztens, wo er sich bei seinen Sponsoren und Familie und Fans halt entschuldigt hat für ein schlechtes Jahr 2017. Er hat sich ja auf den allerletzten Drücker für die WM qualifiziert beim PDPA Qualifier, hat das Halbfinale verloren, dann das Spiel um Platz 3 gewonnen. Er lag, glaube ich, im ersten Spiel gegen gegen Mick McGowan mit 1-4 zurück und hat dann noch 5-4 gewonnen. Und also er war eigentlich quasi gar nicht bei der WM dabei sozusagen. Dann hat es dann irgendwie geschafft. Paul Nicholson hatte auch Chancen, mit ihnen 3-2 zu führen. Also eine Riesengeschichte. Dann trumpft er dann so bei dieser WM auf. Das hat keiner kommen sehen. Das hat er selbst, glaube ich, auch nicht kommen sehen. Aber das war brutal stark. Er hat sehr, sehr stark gescored. Da waren sehr, sehr viele High-Finishes dabei. vor allem gegen Peter Wright fand ich das sehr, sehr beeindruckend, dieses Spiel. Er hat auch gegen Phil Taylor die Chancen, das haben wir auch in unserem Dailies ja schon geklärt, das hätte er nicht 6-1 verlieren müssen, das kann er, wenn es anders läuft, auch locker gewinnen. Ja, also ja. So viele Chancen auf die Doppel zu Satz gewinnen. Und ja, was ich gut finde, der ist auch noch sehr geerdet. Er weiß, er ist stolz auf die Leistung, das muss er auch sein, aber er weiß auch, dass es nicht so viel wert ist, wenn er jetzt nicht nachlegt. Ja. Er muss es auch auf der Tour dann sehen, dass er die Ergebnisse einfährt. Ihm tut sicherlich gut, dass er nicht die Premier League spielen wird. Er wird vielleicht eine Einladung für ein World Series Event bekommen, das hat Barry Hearn ja irgendwie so durchklingen lassen, aber ja, ich bin gespannt, ob JB Lewis 2018 dann an diese WM-Leistung anknüpfen kann. Wenn er das tut, dann er ist auf jeden Fall ein interessanter Mann auch für die großen Turniere.
Ja, absolut. Also er hat via Twitter selber auch bestätigt, dass er bei der World Series einen Teil spielen wird. Er hat zumindest auch selber gesagt, dass er froh ist, nicht in der Premier League zu spielen. Was heißt froh? Also er hat gesagt, er hat es nicht verdient, nur wegen einem Turnier in die Premier League zu kommen. Und ja, letztendlich kann man ihm da zustimmen. Gary Anderson war im Viertelfinale, hat dort gegen Phil Taylor verloren. Brauchen wir eigentlich gar nicht so viel zu bereden, Kevin, außer dass eigentlich vorher alle dachten, Gary Anderson schlägt Phil Taylor, bis einen Tag vor diesem Match.
Ja, also die ersten beiden Auftritte von Gary Anderson bei der Weltmeisterschaft fand ich sehr, sehr überzeugend und habe mich auch so ein bisschen in meinem WM-Tipp, der ja Gary Anderson war, auch bestätigt gesehen. Und dann, ja, kam das Achtelfinale, wo er echt, ja, ging Steve West so das ein oder andere Problem hatte und wo man auch gemerkt hat, okay, der hat irgendwie im Rücken auch Probleme, hat sich dann behandeln lassen. Ich weiß nicht, wie viel Rücken dann gegen Phil Taylor Faktor war, aber ja, Taylor hat 4-1 geführt und hat dann ein bisschen schleifen lassen und so ist Anderson dann nochmal reingekommen. Aber ja, er hat dann im Achtel- und Viertelfinale nicht mehr sein volles Potenzial ausschöpfen können und ist dann deshalb auch verdient ausgeschieden.
Also über Tipps wollen wir jetzt hier nicht reden, über die wir vor der WM abgegeben haben, aus Gründen. Egal. Ebenfalls im Viertelfinale stand jemand, der es eventuell, also zumindest hat man es so vorher verlauten lassen, auch Außenseiterchancen gehabt hatte auf eine Premier League Teilnahme. Marvin Darren Webster hat ein unglaublich gutes Turnier gespielt und eigentlich auch ja jetzt kein so überragend schlechtes Jahr, oder?
Nee, das war grundsolides Darts von Darren Webster, der immer wieder in den späten Phasen der Turniere mit dabei ist. Es fehlt halt dann dieser große Wurf, sage ich mal, dieses vielleicht ein Major-Finale oder so. Das hat er halt noch nicht geschafft. Und ja, ein konstantes Jahr wird dann zwar belohnt mit der Premier League, aber dann halt eher, wenn man dann konstant in einem Halbfinale steht oder auch mal irgendein Turnier gewinnt. Aber Darren Webster, ja, das war dann insgesamt vielleicht zu wenig. Ich hätte ihn auch nicht nominiert. Ja, also ich finde es okay. Also Darren Webster hat es auf jeden Fall in den letzten Jahren nochmal gemacht. Er ist ja schon sehr lange dabei. Spielt trotzdem immer nur noch Teilzeit, ist nicht Vollprofi. Ja, also es ist nicht mehr der Jüngste auch. Und da kann ich die Wahl dieses Jahr bei der Premier League schon so verstehen. Da kommen wir ja sicherlich gleich noch drauf. Da bin ich dieses Jahr sehr, sehr positiv überrascht und zufrieden. Aber ja, Darren Webster, sicherlich ein Mann, den man immer auf dem Zettel haben muss, aber ich denke, für die großen Major-Siege kommt er nicht in Frage.
Auf die Premier League kommen wir tatsächlich dann gleich noch zu sprechen. In der oberen Draw-Hälfte war es Dimitri Vandenberg gegen Rob Cross im Viertelfinale. Rob Cross hat man ja nur abgehandelt. Dimitri Vandenberg in diesem Match mit einem Wahnsinns-Comeback und Jamie Lewis verdankt ja seine Teilnahme Dimitri Vandenberg. Kevin, ich denke mal, das ist ein Name, den wir im Jahr 2018 auch etwas mehr im Auge behalten sollten.
Ja, der Dimitri kommt langsam, aber sicher kommt er in Fahrt. Also hat 2017 das ja auch gezeigt, ist stabiler geworden, ergebnistechnisch. Auf der European Tour dann auch mehrfach den Sonntag erreicht, ist dann Jugendweltmeister geworden und hat eine starke Weltmeisterschaft gespielt. Hat Menzo Suljovic eine Lehrstunde erteilt Fehlerausnutzung und Objekt hier Effektivität und so weiter und hätte gegen Rob Cross auch gewinnen können. Also er hat im finalen Satz in jedem Leck, das gespielt wurde, da Darts gehabt, um das zu gewinnen. Er ist auf einem guten Weg und er ist halt auch, er hat auch das richtige Mindset, ist ein ruhiger Typ, der nicht irgendwie durch Eskapaden oder sonstiges auffällt. Er ist halt einer von den wenigen jungen Spielern, die sich stetig weiterentwickeln, die ihr Ding machen und von dem ich auch ein gutes 2018 erwarte.
Ja, da dürfen wir sehr gespannt sein, wie das in 2018 weitergeht. Jemanden, über den man sich im Jahresverlauf immer wieder Gedanken macht, wie er dann spielt, ist jemand, der bei der Weltmeisterschaft dann traditionell immer sehr gut spielt. Marvin Raymond van Barneveld. Irgendwie ein Phänomen, der spielt ein grauenhaftes Jahr, spielt bei der Weltmeisterschaft super. Und das eigentlich schon seit Jahren. Wann kommt da endlich mal wieder ein Major-Titel?
Ja, ich weiß es nicht. Das Problem von beiden ist einfach, dass er über das Jahr hinweg halt gerne auch Turniere auslässt. Die European Tour, wie ich jetzt so verstanden habe, hat er keine Lust, die Qualifier zu spielen. Die wird er dann nicht häufig spielen. Die Pro Tour lässt er ab und zu auch schon mal schleifen. Und dann ist man eben bei den Major-Turnieren und vor allem der WM nicht unter den Top-Gesetzten. Und das ist meiner Meinung nach das große Problem von Barney, dass er halt schon ziemlich früh im Turnierverlauf gegen große Namen antreten muss. Ja, dass er das Spiel hat, ich meine, das muss er keinem mehr beweisen. Also er hätte auch Michael van Gerwen ja schlagen können. Also die Chancen waren alle mal da und er hat das Spiel dazu. Aber wie gesagt, das gilt auch für einen Edwin Lewis, für einen Dave Chisnall und für einen James Wade besonders. Die müssen die Tour jetzt ernst nehmen, die müssen die Turniere spielen, weil sonst ist man ganz schnell aus den Top 16, 20 vielleicht auch draußen, da rücken ganz andere Spieler nach und dann wird es immer schwerer bei den wichtigen Turnieren ein Wörtchen um den Sieg mitzureden.
Raymond van Barneveld ist jetzt sogar aus den Top 10 rausgefallen. Kevin, was traust du dem 2018 noch zu? Wird er in ein, zwei Jahren dem Beispiel von Phil Taylor folgen oder glaubst du, Barney spielt da noch eine Weile oben mit?
Ja, er hat schon vor Jahren gesagt, dass irgendwie 55 so das Ziel ist, also so bis 2022 zu spielen. Ich denke, an diesen Fünfjahresplan wird er sich ungefähr halten. Und wenn er nicht grundlegend was ändert, Marvin hat es gerade gesagt, wenn er nicht grundlegend was ändert, dann wird das regelmäßig so sein. Dann kommt dieser große Titel nicht mehr. Also wenn der einfach mal ein Jahr lang alles durchziehen würde, ich weiß um seine Krankheit, ich weiß um die Diabetes, die ihm auch Probleme macht, aber da muss ich in Gottes Namen einfach auch mal gucken, dass ich vielleicht mal keine World Series spiele und nicht, er war doch da jetzt schon überall. Er war in Las Vegas, er war in Australien, ich weiß, dass er gerne die Welt bereist, aber mal ein Jahr lang konsequent alles mitnehmen, dann geht er in meinen Augen als 4 oder 5 in die WM und hat eine gute Chance, dann im Endeffekt, dann traue ich ihm auch nochmal den ein oder anderen Titel außerhalb der WM zu. Aber ich möchte einen von Barneveld einfach mal sehen, wie er Bock auf alles hat, ja. Und ich bezweifle aber, dass der die Meinung ändert, wo ich mich halt dann auch frage, der hat doch immer auch ein professionelles Management. Wieso sagt keiner ihm mal die Meinung? Oder wechseln da ständig die Manager, weil sie ihm die Meinung sagen und er das nicht akzeptiert? Ich weiß es nicht. Also, Barney ist immer jemand, dem du jederzeit was zutrauen kannst, aber wenn da nicht eine 180-Grad-Drehung kommt, was die Turnierbereitschaft betrifft, dann wird das für ihn auch auf Dauer immer schwieriger.
Also wir werden es beobachten, wie das weitergeht. Wenn wir ein kurzes Fazit noch zu den deutschsprachigen Spielern der WM bringen können. Kevin, können wir das aus deutscher Sicht eigentlich sehr erfolgreich tun? Max Hopp hat eine fantastische WM gespielt am Mikrofon, aber Kevin Münch und Martin Schindler, das war eine Top-Geschichte, vor allem Kevin Münch, oder?
Ja, Martin Schindler hat sein Potenzial nicht abgerufen, da war deutlich mehr drin, das möchte ich an der Stelle, denke ich, auch mal sagen, aber Kevin Münch natürlich 2 Spiele gewonnen, schon sein Vorrundenspiel war über weite Strecken gut, auch wenn der Average am Ende was anderes sagt, und das Match gegen Adrian Lewis war natürlich sehr gut, vor allem das, was er dann ab dem 0-2 im zweiten Satz gespielt hat, Das war sehr gut. Das war für jemanden, der nicht oft auf der Bühne steht. Ja, da hat er viele überrascht auch. Und ja, also das war ein schönes Ding von ihm. Das war auch ein Versprechen vielleicht für die Zukunft, wenn er es schafft, sich eine Tourkarte zu sichern, die Tour dann auch zu spielen. Dann ist Kevin Münch auch jemand, dem ich viele Türen offen sehe für die Zukunft. Also das war aus deutscher Sicht eine schöne Geschichte. Klar haben dann alle mehr erwartet. Und dann war halt in der zweiten Runde einfach der Druck mal wieder zu groß. Aber ich glaube, dass wir nicht mehr weit weg sind von einem Deutschen, der zum ersten Mal das Achtelfinale erreicht.
Das wäre ja sehr wünschenswert. Jetzt muss ich mich entschuldigen, die Frage sollte eigentlich an Marvin gehen, aber dann muss Marvin jetzt eben für die Österreicher antworten. Auch dort eigentlich wieder, naja, eine solide Weltmeisterschaft. Soran Lerschbacher hat die zweite Runde erreicht, aber von Menzo Suljovic, glaube ich, haben wir alle ein bisschen mehr erwartet. Der wird einfach nicht warm mit der WM.
Ja, das zieht sich jetzt durch die letzten Jahre. Das ist bedauerlich irgendwo auch, denn Menzo belohnt sich da eigentlich nicht für ein super Jahr 2017. Es ist schade gegen Dimitri, da fehlte mir alles an Körpersprache, da fehlte die Überzeugung, dass er dieses Spiel gewinnen kann. Ich meine, Menzo Suljovic brauchen wir auch kein Understatement mehr anbringen. Also der ist die Nummer 5 der Welt gewesen vor der WM, ja. Und der ist Premier League-Spieler 2018, gehört zu den Besten der Welt. Und da muss es auch der Anspruch sein, auch mindestens im Viertelfinale zu stehen. Und die Chancen hat er allemal, aber irgendwas hemmt ihn da bei dieser WM. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich nur daran liegt, dass es über Weihnachten ist, dass er da Familie an erster Stelle stellt. Ich weiß es nicht. Da war sicherlich mehr drin. Soran kann auf jeden Fall zufrieden sein. Zweite Runde, das ist gut. Aber gegen Keegan Brown war auch da deutlich mehr drin. Also er hätte auch gerne ins Achtelfinale einziehen können. Also da wird er sich vielleicht auch ärgern, weil so eine Chance gegen Keegan Brown, der weiß Gott nicht gut gespielt hat in diesem Spiel, da war vielleicht mehr drin. Aber generell, um vielleicht mal alles zusammenzufassen, aus deutschsprachiger Sicht war es auf jeden Fall eine sehr positive WM. Die macht Lust auf mehr, auf die nächsten Jahre. Und irgendwann wird es dann halt auch mal richtig durchgehen, denke ich. Also wie gesagt, wie Kevin schon angesprochen hat, also weit weg sind wir nicht mehr von einem Deutschen in der dritten Runde. Und ja, vielleicht wird es am Ende auch noch irgendwann einen Klick machen. Ich hatte so meine Zweifel leider jetzt, wenn ich dieses Jahr auch wieder gesehen habe. Aber naja, wir werden mal sehen, was dann bei der WM 2019 so geht.
Das werden wir auf jeden Fall beobachten. Ein letztes Wort noch zur WM. Es war so ein bisschen die WM der Überraschungen, Kevin. Dürfen wir überhaupt noch von Überraschungen sprechen? Klar, Adrian Lewis erste Runde raus, Dave Chisnell, James Wade, Michael Smith zweite Runde, Peter Wright zweite Runde. Ist das einfach nur der Trend, den Darts jetzt geht, dass die Spitze enger zusammenrückt, oder war es tatsächlich so eine WM der Überraschung?
Also es war auf keinen Fall so eine Weltmeisterschaft wie 2008, wo sich ein Spieler wie Kirk Shepard irgendwie mit, ich weiß nicht wie vielen überstandenen Matchstarts ins Finale, ja, gemogelt hat, in Anführungsstrichen, sondern es war eine WM, wo die Leute dann auch verloren haben, weil diejenigen, die sie geschlagen haben, auch Leistung gezeigt haben. Was Jamie Lewis da gegen Peter Wright aufgeführt hat, war sensationell. Wade, Lewis und Chisnell haben alle nicht ihr A-Game gezeigt, sind dafür gnadenlos bestraft worden. Das sind halt alles Dinge, die dann passieren. Du kannst dir bei so einer WM keinen schlechten Tag erlauben. Die Leute rennen nicht mehr mit den Scheuklappen durch die Gegend und denken, oh, da steht Adrian Lewis, oh, da steht James Wade, und kriegen dann nichts auf die Kette, sondern die Leute trauen sich mehr, es rücken viele talentierte Spieler nach. Und das war so eine Geschichte, die früher oder später mal passieren musste, die bei so einer WM mit 72 starken Spielern passieren kann. Ja, wenn du da mal einen schlechten Tag hast, wie Peter Wright hatte ja noch nicht mal einen schlechten Tag, das kann dir passieren. Und dann bist du halt raus, erste Runde, zweite Runde. Und das fand ich sehr erfrischend auch zu sehen, muss ich sagen.
Also, die Weltmeisterschaft ist abgegessen. Rob Cross gewinnt die PDC-WM 2018, und 2018 ist hier sehr interessant, weil es eigentlich nur am 1. Januar endete, aber ist jetzt auf jeden Fall für das nächste Jahr amtierender Weltmeister. Es war eine tolle WM, fand ich, und mal wieder richtig gute Darts-Unterhaltung. Das war's zur Weltmeisterschaft. Wir machen nochmal eine kurze Pause und schauen dann mal auf das Darts-Jahr 2018, was bei der BDO so ansteht, auf die Premier League natürlich und was wir so erwarten dürfen.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de.
Wir sind nochmal zurück bei Double Trouble und wollen die WM beiseite packen und uns mal mit den Darts-Geschehen in 2018 dann beschäftigen. Was erwartet uns? Was wird passieren? Wichtigstes Thema dabei natürlich, weil es immer nach dem WM-Finale angekündigt wird, die Premier League bzw. die teilnehmenden Spieler. Klar sind ja vorher immer nur vier und selbst die, Marvin, waren dieses Jahr nicht ganz so klar, weil es ja da noch Verschiebungen gab in den Top 4 der Order of Merit. Jetzt hat sich Rob Cross da sogar noch reingeschlichen, jetzt brauchte man auf einmal eine Wildcard mehr. Wie findest du das Line-Up dieses Jahr für die Premier League und ja, gibt es aus deiner Sicht Verbesserungsbedarf?
Ich finde das Line-Up sehr, sehr erfrischend, muss ich sagen. Ich bin, wie gesagt, vorhin schon positiv überrascht, dass die PDC tatsächlich auch mal ja das wahrgemacht hat, was sie ankündigt. Es war sehr transparent, meiner Meinung nach, dass man auch mal Adrian Lewis, Dave Chisel, James Wade rausnimmt, weil sie einfach ein sehr, sehr schlechtes Jahr 2017 gespielt haben, dass man nicht nur auf die Weltmeisterschaft schaut, dass man auch sagt, okay, manche Spieler haben während des Jahres über sehr, sehr gut gespielt und das soll auch belohnt werden. Das ist meiner Meinung nach passiert und ja, ich bin sehr gespannt auf diese Premier League Saison. Wir haben sehr, sehr viele Neulinge, auf die wir bestimmt noch kurz eingehen werden. Und ja, also ich denke, die Premier League wird sehr, sehr interessant sein dieses Jahr.
Also Michael van Gerwen, Peter Wright, Rob Cross, Gary Anderson, das sind die vier Spieler, die über die Order of Merit dabei sind. Kevin, Rob Cross wird natürlich sein Debüt feiern. Dazu noch drei andere, die zum ersten Mal dabei sein werden. Wem der Debütanten traust du am ehesten einen guten Lauf zu?
Ja, vor allem Cross. Also ja, ich denke, dass der jetzt nicht irgendwie mit den eben schon angesprochenen Scheuklappen in die Premier League gehen wird, sondern dass der da auch seinen Spaß dran haben wird. Also ich traue ihm da einiges zu. Ich glaube auch, dass Daryl Gurney relativ stabil sein wird als Debütant. Menzo Suljovic bin ich gespannt, weil der verspürte bei der WM schon immer einen großen Druck und ja, konnte da nie sein Potenzial abrufen und die Premier League ist ein ähnliches Kaliber und ich habe ein bisschen die Angst, dass das dann ähnlich ist. Würde mir wünschen, dass er sich daran gewöhnt, weil wenn er sein Spiel abruft, ist das definitiv auch ein Kandidat für die ersten sechs und vielleicht auch die Playoffs. Bei Mensur ist das halt echt so ein bisschen Wundertüte. Also welchen Mensur Suljovic werden wir sehen? Gervin Price ist ein weiterer Debütant. Ja, der kann an seinen, also wenn er einen guten Tag hat, auch für Furore sorgen. Und ich glaube nicht, dass der sich von der Premier League erschrecken lässt. Ich denke, ja, dass der sich auch, also ich habe ihn jetzt nicht auf der Liste für die Spieler, die dann am Ende irgendwie Relegation beziehungsweise absteigen nach neun Spieltagen. Ich denke, dass alle Debütanten eine relativ gute Rolle spielen werden. Sehe da jetzt erstmal aber nur Cross wirklich auch ganz vorne, muss ich sagen.
Also es ist ein sehr abwechslungsreiches Line-Up, finde ich. Simon Whitlock, Raymond van Barneveld und Michael Smith komplettieren das dann zusammen mit den Debütanten, die Kevin gerade angesprochen hat. Marvin, was traust du Simon Whitlock zu? Kommt die Nominierung für die Premier League vielleicht einen Tick zu früh oder ist er wirklich wieder schon so gut?
Ich würde sagen, sie kommt eher einen Tick zu spät, denn ja, für Whitlock wäre es besser gewesen, wenn sie irgendwie Mitte 2017 gewesen wäre, denn die letzten Wochen und Monate waren doch sehr enttäuschend und ja, er war auch für mich auch ein Wackelkandidat, aber er stand halt im Finale vom World Grand Prix und da würde ich eher auf den Sieger des World Grand Prix nochmal eingehen, Devil Gurney, den traue ich dann durchaus dann doch nochmal mehr zu, auch wenn es dann auch sein Debüt sein wird bei diesem Turnier. Ja, Michael Smith, ja, der hat auch mal Probleme, das Spiel auf die Bühne zu bringen. Da weiß ich auch noch nicht, er war schon mal dabei bei der Premier League, also ist nicht ganz neu für ihn. Ja, wie gesagt, schwierig da irgendwelche ja, Ausgänge zu prognostizieren, aber ich denke, es werden schon die gewohnten Namen sein, die da um die Playoffs kämpfen, inklusive dann auch Rob Cross. Und ja, aber ich freue mich auf viele interessante Spiele. Man wird ja auch in Berlin sein, dieses Jahr zum ersten Mal. Und ja, ein erfrischendes Lineup, neue Gesichter, das kann eigentlich nur gut werden.
Raymond von Barneveld ist mit dabei, als Elfter der Order of Merit, obwohl mit Dave Chisholm und James Wade theoretisch noch zwei Leute vor ihm stehen. Kevin, hat sich von Barneveld hier mit einer guten WM noch ins Lineup gerettet oder meinst du, man hätte ihn sowieso genommen?
Ja, von Barneveld hat halt eine sehr, sehr große Fanbase und es geht halt bei der Premier League nicht nur um Leistung. Das Lewis, Wade und Chisnell sind jetzt zwar rausgeflogen, da hat mich auch die Konsequenz der PDC ein bisschen positiv überrascht. Aber von Barneveld hat ja auch jedes Jahr in der Premier League auch gezeigt, dass er oben mitspielen kann. Wie oft war er im Halbfinale? 6-mal, 7-mal. Er ist der Champion von 2014. Also ja, und er hat jetzt kein total schlechtes Jahr gespielt. Er hat auf der World Series auch ein Finale gehabt. Er stand beim World Grand Prix im Viertelfinale. Er hat eine gute WM gespielt. Also so schlecht war das von ihm jetzt nicht. Und wenn man noch irgendetwas suchen würde, dann würde man auch sein World Cup-Finale mit Michael van Gerwen wieder hervorkramen können. Er ist schon auch ein Spieler, der, ja, bei der WM extrem motiviert ist und wenn man ihn dann fragt, was danach kommt, dann ist es die Premier League. Also der hat, glaube ich, in der letzten Saison auch Michael van Gerwen einmal geschlagen. Also Van Barneveld steht in der Premier League auch immer für sehr, sehr guten Dartsport und hat ja auch das Ding einmal schon gewonnen. Und aufgrund dessen ist er für mich auch ja gerechtfertigterweise irgendwie mit dabei. Also deutlich gerechtfertigter als Lewis, Wade, Chisnell und ich auch in meinen Augen noch vor Michael Smith.
Das also dazu. 10 Spieler sind mit dabei. Michael van Gerwen wird als Titelverteidiger an den Start gehen. Kurz zum Format, wenn wer es nicht kennt, 9 Spieltage werden gespielt. Danach fliegen die letzten 2 raus. Dann gibt es 6 weitere Spieltage, bevor dann die Top 4 in den Playoffs in der O2 World in London um den Titel kämpfen. Marvin, was glaubst du, wer fliegt nach den ersten 9 Wochen raus?
Oh, wer fliegt raus? Simon Whitlock?
Ja.
Und Gavin Price.
Alles klar.
Simon Whitlock und Michael Smith.
Gut, brauche ich dich gar nicht fragen. Du wirfst es gleich so rein. Das ist sehr gut.
Und was also, denkst du denn? Was sagst du denn?
Ich würde mich da anschließen. Ich hätte auch Simon Whitlock und entweder Smith oder Price, weil bei Gavin Price bin ich halt echt gespannt, wie er da sein Debüt spielt, ob er da mithalten kann. Und ehrlich gesagt wäre Menzo auch so ein Kandidat für mich.
Mhm.
Wird auch sehr interessant, wie das
ist wichtig, wie er reinkommt. Wenn er gut reinkommt die ersten Wochen, dann ja, aber wenn er dann vielleicht 2 der Spiele am Anfang verliert, dann kann es auch nach der Hinrunde quasi vorbei sein, ja.
Also wir werden es auf jeden Fall sehen, wir werden es beobachten. Das nächste PDC-Turnier ist aber erstmal das Masters. Die Top 16 der Order of Merit gehen dort rein, beziehungsweise in dem Fall sogar die 17, weil Phil Taylor natürlich nicht dabei ist. Kevin, das Masters im Darts hat nicht so ganz die Riesentradition und Bedeutung wie beim Snooker beispielsweise, aber wird das erste Turnier, wo wir ein Finale Van Gerwen gegen Cross sehen werden?
Es ist möglich, aber es gibt da dann natürlich auch Leute, die zurückschlagen möchten. Also ich bin sehr auf die Herren Anderson und Wright gespannt, was wir von denen zu sehen bekommen werden. Und so all diejenigen, die so bei der WM nicht so richtig nicht so richtig die Ergebnisse hatten, die sie gerne gehabt hätten. Also auch ein Menzo Suljovic, auch ein Daryl Gurney. Das, ja, also ich halte es jetzt nicht, bin jetzt nicht derjenige, der sagt, wir sehen jetzt immer Finals von Van Gerwen gegen Cross. Ich bin sehr gespannt, was jetzt vor allem dann von diesen Leuten dann auch kommen wird. Es ist extrem schwierig, dann nach einem Monat Pause irgendwas zu tippen.
Ja, das auf jeden Fall. Wir werden es dann noch sehen. Ende Januar, 26. bis 28. in Milton Keynes wird das Masters stattfinden. Eine Sache, die in 2018 auch immer mehr an Bedeutung gewinnen wird, anscheinend, auch wenn wir es nicht so schön finden, ist ja immer diese World Series. Ich finde ja schon die O2 World in Berlin, beziehungsweise inzwischen heißt es ja Mercedes-Benz Arena, für einen Premier League-Spieltag ein bisschen übertrieben. Man wird natürlich über Leinwände das sehen können. Marvin, aber die World Series, dort soll eine Station tatsächlich dann in der Veltins Arena auf Schalke sein?
Ja, das scheint tatsächlich so zu sein. Das hat die PDC bestätigt, dass German Darts Masters das 2017 dann auch kurzfristig noch in der Castello Arena in Düsseldorf ausgetragen worden ist. Das wird dann in diesem Jahr in der Veltins Arena ausgetragen werden, zusammen ja irgendwie mit einem Musikevent. Die mixen da irgendwie Musik mit Dartsport. Das Turnier soll an einem Tag stattfinden. 16 Spieler, 8 Stars der Szene plus 8 deutsche Qualifikanten. Ja, in den Pausen soll irgendwie Musik-Acts auftreten. Ja, für mich ist es eigentlich, glaube ich, nur die Antwort auf die Cologne Darts Gala, die ja ausgetragen wird und das größte Darts-Exhibition-Turnier in Deutschland ist oder auch in Europa. Ich glaube auch in Europa. Und ja, das ist, glaube ich, für mich einfach nur die Antwort darauf, dass die PDC oder die PDC Europe das nicht stehen lassen möchte und sich da dann irgendwie wehrt. Pro7 scheint da auch irgendwie mit drin zu hängen. Vielleicht wird es dann auch wieder auf Pro7 übertragen.
Ja, davon gehe ich aus.
Ne? Ja. Deswegen, also ich brauche das in der Form nicht, weil da wird dann der Dartsport auch einfach nicht im Vordergrund stehen. Klar wird dann irgendwie das Turnier ausgetragen, aber warum man das jetzt mit einem Musikevent da irgendwie zusammenbringen muss, also das erschließe ich mir nicht. Das finde ich auch nicht so dolle.
Es ist halt auch an einem Freitag, ne? Also an einem Freitag, wo 2 Wochen davor ist Feiertag und eine Woche danach ist Feiertag. Das heißt, da wären Brückentage gewesen, an denen das irgendwie gegangen wäre. Und stattdessen geht es halt jetzt an einen Freitag, wo halt nichts feiertagsmäßig davor oder danach ist. Und ich weiß halt nicht, wie viele Leute dann an einem Freitagnachmittag, wo dann auch schon gespielt wird, nach Schalke fahren und dann dort schauen. Also da weiß ich halt nicht. Für mich ist es halt auch so dieses, boah, muss man die Kuh jetzt wirklich so melken, dass es wehtut? Also das ist so das, was mir dazu einfällt.
Tja, die Kuh melken, dass es wehtut, ist vielleicht auch der richtige Übergang zum 6. Januar. Dort ist nämlich das wunderschöne Event auf Pro7 dann auch wieder zu Gast, die Promi-Darts-WM, wenn dann Tim Wiese und Michael van Gerwen, glaube ich, in die Titelverteidigung gehen. Naja, wir werden es beobachten oder auch nicht, dass gleichzeitig am 6. Januar startet dann auch die Darts-Amateur-WM, wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben und despektierlich, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass es dann tatsächlich in den letzten Jahren endgültig so geworden ist, Marvin. Lakeside Country Club BDO, inzwischen gibt es kaum noch Sender, die das übertragen. Wie lange glaubst du, hält die BDO das noch durch?
Ja, also es gibt Gerüchte, dass es vielleicht sogar das letzte Mal sein könnte, dass es im Lakeside Country Club ausgetragen wird. Und sollte das der Fall sein, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man startet nochmal komplett neu durch und findet Sponsoren und trägt einen anderen Ort aus. Oder ja, das bedeutet vielleicht sogar das Ende der BDO. Das kann ich mir auch vorstellen. Denn ja, Sponsoren sind da rar gesät. TV-Sender findet man nur noch sehr, sehr mit Mühe. Ja, und in Deutschland hat Eurosport auch nicht mehr mit dabei. Es wird vielleicht wieder wahrscheinlich einen YouTube-Stream geben. Aber das ist natürlich für eine WM natürlich einfach viel zu wenig. Ja, zum Sportlichen, da werden keine schlechten Darts geworfen und gespielt, das kann man nicht sagen. Natürlich ist es doch ein ganz anderes Niveau als bei der PDC, aber die Spiele kann man sich durchaus auch anschauen. So ist es nicht. Aber ja, Amateur-WM trifft es eigentlich trotzdem aus vielen Punkten doch sehr gut.
Das ist halt aus deutscher Sicht ein bisschen schade, zwecks Übertragung, weil wir dieses Jahr auch mal wieder einen Deutschen dabei haben mit Michael Unterbuchner. Ja, mal sehen, wie sich das dann weiterentwickelt und mal sehen, was er dann auch reißt bei dieser Weltmeisterschaft.
Das wäre mein Übergang gewesen. Das ist der erste deutsche Teilnehmer bei der BDO-WM seit 2015. Damals war es Irina Armstrong bei den Frauen. Wenn man auf Sportliche geht, die Favoriten, ich schätze mal, Kevin, das wird ganz klar wieder auf Glenn Durant hinauslaufen.
Ja, wir haben halt dieses Jahr diese Geschichte mit, wenn er nicht ins Halbfinale kommt, dass er dann zur PDC wahrscheinlich wechselt und man dann halt auch gespannt sein wird, wie man auftritt, wie er auftritt. Danny Noppert ist vielleicht noch jemand, ich bin aber auch bei der BDO nicht so sehr drin, bei den Frauen. Aline de Graaf, Lisa Ashton, das sind so die beiden, die mir da einfallen. Ja, ansonsten ja, mal schauen, wer da sonst noch irgendwie sich da in den Vordergrund spielen kann. Vielleicht ja auch wieder Darius Labanauskas, der mir auch sehr gut gefällt, wenn ich ihn spielen sehe. Ja, also ich bin schon auch gespannt, wer da diesen Titel dann holen würde. Der Weltmeister geht ja dann auch bekommt ja auch einen Startplatz beim Grand Slam und der Finalist auch.
Also Danny Noppert wäre sehr interessant, weil der als letztjähriger Finalist nur über die Preliminary Round reinrutscht bei der WM. Ich denke mal, dass er da eine Art Wildcard bekommen hat. Ich weiß nicht, ob Marvin da mehr weiß, aber die BDO-WM findet dann vom 6. bis 14. Januar statt. Marvin, was erwartest du dir in Zukunft von der BDO? Wäre es nicht vielleicht sogar besser, man schließt sich endlich mit der PDC zusammen?
Also erstmal noch kurz zu Noppert. Der WM-Finalist sollte er sich nicht anderweitig qualifizieren. Und das war bei Noppert der Fall, weil er einfach so wenig gespielt hat. 2017 kommt dann einen Platz in der Vorrunde. Was die WDO angeht in den nächsten Jahren. Wir haben schon öfter darüber geredet. Macht das Sinn, dann sich die PDC anzugliedern? Ich denke, den richtigen Zeitpunkt, den hat man einfach schon vor Jahren verpasst. Ich finde diesen Unterbau gar nicht schlecht, dass man sagt, okay, wir haben auch die Frauen-WM, das ist bei der PDC immer versucht worden, aber ist gescheitert und ja, und auch diese Turniere WDF, BDO, die haben halt auch noch ihren Reiz und ich sehe auch noch den Sinn der BDO oder der WDF, wie man möchte. Aber wie man das jetzt so durchführt und es hat auch ein Ross Montgomery, der sich ja Ewigkeiten mit der BDO identifiziert und immer dazu gestanden hat, jetzt auch einem Interview geäußert hat und da auch wirklich auch deutlich Kritik an die Verantwortlichen gerichtet hat und weil er auch gesehen hat beim Grand Slam, wie professionell das eigentlich ablaufen kann. Und also wie gesagt, es kann gut sein, dass es die BDO bald nicht mehr gibt, sollten sich da Sachen nicht ändern. Da müssen Leute einfach in die Verantwortung gezogen werden, die nicht gerade kurz vorm Sterben sind.
Okay, das ist hart formuliert, aber das trifft es dann irgendwie auch ganz gut. Also, wir werden es beobachten, was in 2018 passiert, nicht nur mit der BDO, sondern vor allem mit der PDC, denn dort steht wieder einiges an für 2018, vielleicht dann auch wieder mit einem etwas besseren Max Hopp und vor allem anderen deutschsprachigen Akteuren, die ins Rampenlicht rücken. Das war eine ganze Stunde, eine ganze Ausgabe Double Trouble schon wieder. Vielen Dank, Marvin. Vielen Dank, Kevin. Folgt den beiden auf Twitter, beziehungsweise vor allem lest auf daten.de fleißig. Bewertet uns auf iTunes, wenn euch die Podcasts gefallen und hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Double Trouble auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.